Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen im E-Pod von eformel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. Die beiden Rennsieger in Jeddah heißen Pascal Wehrlein und Antonio Felix da Costa. Für Wehrlein bedeutet es nun die Spitze in der Fahrer-WM, während sein Ex-Teamkollege Felix da Costa für seinen neuen Arbeitgeber Jaguar TCS Racing den ersten Rennsieg einfährt. Die Analyse zum Wochenende aus Saudi-Arabien sowie unsere Sieger und Verlierer der Station 4 und 5 hört ihr jetzt. Mein Name ist Luca Storms und ich begrüße euch zur neuesten Ausgabe. Und damit nochmal ein Hallo und herzlich willkommen zu E-Pod Folge 391. Das ist die Analyse zum Jeddah E-Prix, beziehungsweise zu den beiden Rennen aus Jeddah, einmal mit Pitboost und einmal ohne Pitboost. Mit unserem Experten hier von eFormel.de und auch jetzt neuerdings TV-Experte der Formel E im deutschsprachigen Fernsehen, Tobi Würz. Hallo Tobi.
Hallöchen Luca, grüß dich.
Dazu direkt die Einstiegsfrage, wie war es denn? Du hast es ja gemacht aus Unterföhring, wie war es denn? Du hast es mit Tobi Schimon gemacht, auch an der Stelle Grüße gehen raus. Wie war denn der Gesamteindruck und vor allen Dingen, wie waren aus Sicht eines Experten fürs Fernsehen mal so Rennen beobachten zu können?
Es war auf jeden Fall was ganz anderes, als ich das sonst gewohnt bin. Weil tatsächlich mein erstes Mal als Kommentator und dann direkt auch live war schon was Besonderes. War auch ziemlich aufgeregt vorher, aber als es dann losging, fand ich, hat's ganz gut geklappt. Ich denke, ich war relativ schnell drin im Flow und von dem, was ich an Rückmeldung, Kritik von Zuschauern und Zuschauerinnen bekommen habe, glaube ich, war es auch ganz okay, was ich da gemacht habe, denke ich.
Das kann ich nur bestätigen. Also sehr gut für das erste Mal. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das irgendwie ansatzweise, vor allen Dingen mit der Expertise, die du ja sowieso schon mitbringst, besser hätte machen können. Also von daher, ihr habt sicherlich die Rennen gesehen, das am Freitag und am Samstag stattgefunden. Und wenn ihr vielleicht irgendwas verpasst haben solltet, dann machen wir das nochmal dezidiert und vor allen Dingen auch kompakt zusammengefasst im E-Prix im Rückspiegel.
Pole Position für Edo Mortara. Der Schweizer setzt sich im Finale gegen Max Günther durch. Dahinter startet Pascal Wehrlein von Position 3.
Der Rennstart verzögert sich dann zunächst, weil Nyck de Vries nicht in seiner Startposition fahren kann. Der Niederländer wird in die Box geschoben und ist schon vor dem Start raus.
Als die Ampel dann endlich ausgehen, qualmt es gewaltig. Mortara hat nur Hinterradantrieb aktiviert, legt einen gewaltigen Burnout hin und verliert an Boden.
Im Rennen passiert zunächst wenig. Max Günther ist der einzige Fahrer, der vor dem Pitboost-Boxenstopp seine Attack-Mode aktiviert. Ein Fehler, wie sich zeigen sollte.
Die meisten anderen Fahrer aktivieren die 350 kW direkt nach ihren Boxenstops, so auch Pascal Wehrlein, der sich mit freier Fahrt ein Polster herausfährt.
Hinter dem Deutschen stürmen Mortara und Evans kurz vor Schluss mit ihrem Attack-Mode noch auf Platz 2 und 3. Nico Müller im zweiten Porsche wird Vierter.
Am Samstag dann ist Porsche chancenlos. Beide Fahrer verpassen die Duelle. Die Pole geht erneut an Mortara, der im Finale den starken Jake Dennis bezwingt. Dahinter starten Antonio Felix da Costa und Oliver Rowland aus Reihe 2.
Das Rennen ist jedoch komplett anders als am Vortag. Es wird viel taktiert und Energie gespart. Antonio Felix da Costa schiebt sich nach vorne und fährt auf und davon. Dahinter landen Buemi, Rowland und Mortara.
Pascal Wehrlein wird noch Achter und behält die WM-Führung knapp. Zweiter ist jetzt Mortara, Rowland auf WM-Platz 3.
Bei den Teams führt Porsche vor Jaguar und Mahindra, bei den Herstellern Porsche vor Jaguar und Stellantis. Und dann reden wir über den Freitag und vor allen Dingen auch über den Rennsieger. Nämlich Freitag war der Porsche-Tag in Jeddah. Sieg und schnellste Runde für Pascal Wehrlein, Platz 4 für Nico Müller. Also ähnlich perfekt, wie wir das ja auch schon in den vergangenen Rennen, zum Beispiel dann auch in Miami gesehen haben. Der Deutsche zeigte dabei in seinem 100. Rennen eine dominante Vorstellung und setzte auf die richtige Strategie, Tobi. Wir haben schon so ein bisschen im Rückspiegel darüber geredet. Was war dann im Endeffekt der ausschlaggebende Punkt, dass Pascal Wehrlein vor allen Dingen so dominant dann nach dem Pitboost war?
Es hat wieder eine Rolle gespielt, dass in Jeddah der Windschatten durchaus wichtig war. Und Pascal Wehrlein hat das genutzt, hat Maximilian Günther und Norman Nato viel Führungsarbeit machen lassen und kurz vor der Rennhalbzeit dann Platz 1 übernommen. Mit perfektem Timing fuhr er anschließend zum Boxenstopp und kam vor den Fahrern raus, die schon vorher beim Pitboost gewesen sind und Attack Mode aktiviert hatten. Das waren zum Beispiel Jake Dennis und Antonio Felix da Costa. Pascal Wehrlein hat dann selber sofort den Attack Mode aktiviert, in der Folge einen Vorsprung rausgefahren und konnte diesen bis ins Ziel unangefochten verwalten. Nico Müller hingegen hat das Podium knapp verpasst. Kleine Unachtsamkeit des Schweizers nach seinem Boxenstopp, da hat Mitch Evan ihn nämlich überrascht und ist an ihm vorbeigezogen und anschließend haben beide dann den Attack-Mode aktiviert und waren auf derselben Strategie unterwegs. Da gab es kein Vorbeikommen mehr an dem Neuseeländer im Jaguar. Platz 1 und 4, natürlich viele wichtige Punkte für Porsche in der Teamwertung, aber natürlich auch in der Fahrerwertung mit dem Sieg hat Pascal Wehrlein die WM-Führung übernommen. Und ich glaube, das können wir vorwegnehmen, auch wenn es am Samstag nicht ganz so gut lief, die WM-Führung hat er behalten.
Und dann kommen wir zu dem Mann, der zumindest auf eine Runde sehr, sehr schnell war in Jeddah. Und das war ganz klar Eduardo Mortara. Zwei Poles, ein Burnout und ein Podium. Das ist so ein bisschen unsere Überschrift über sein Rennwochenende. Alle 6 Qualifying-Duelle gewann der Schweizer und sicherte sich seine Pole Nummer 4 und 5. Im Rennen lief es, muss man ehrlicherweise sagen, dann nicht ganz so gut. Vor allen Dingen am Freitag geschah der entscheidende Fehler schon am Start mit dem Riesen-Burnout. Was für ein Fehler hat denn Eduardo Mortara denn dort gemacht? War das technischerseits oder saß das Problem dann doch hinterm Lenkrad, Tobi?
Das ist eine gute Frage. Man muss ja bedenken, dass der Start relativ lang gedauert hat, weil Nick de Vries nicht wegkam. Und da wurde der Start zuerst abgebrochen. Und der zweite Mahindra im Feld musste rausgeschoben werden. Das hat 2-3 Minuten gedauert. Und dann ging es erst los. Die Fahrer aktivieren aber einen speziellen Modus, bevor sie zum eigentlichen Start fahren. Das ist nämlich der Burnout-Modus, mit dem sie die Hinterreifen nochmal extrem durchdrehen lassen, um sie auf Temperatur zu bringen. Und aus welchem Grund auch immer, ich habe den Eindruck gehabt, dass bei Mortara dieser Burnout-Modus noch aktiviert war, als er gestartet ist. Ob er vergessen hat, den Modus umzustellen oder aber aufgrund der langen Wartezeit der Burnout-Modus vielleicht wieder automatisch reingegangen ist, kann ich jetzt an der Stelle natürlich nicht sagen. Aber de facto hatte er nur Hinterradantrieb zur Verfügung. Hätte er Allradantrieb gehabt, hätte er ja auch die Launch Control, also Traktionskontrolle gehabt. Und dann wären durchdrehende Reifen gar kein Thema gewesen. Das war aber ganz offensichtlich nicht der Fall. Also das war wirklich extrem. Und er ist ja auch extrem weit zurückgefallen. So weit ist es gar nicht bis zur ersten Kurve. Aber ich glaube, in der ersten Kurve war er 6. und nach der ersten Kurve sogar nur 7. Also sind da doch einige Fahrer an ihm vorbeigefahren. Aber nichtsdestotrotz, die Pace hatte er zumindest am Freitag auch im Rennen. Und damit konnte er sich dann tatsächlich auch mit einer guten Strategie, zugegeben, am Rennende dann wieder auf Platz 2 schieben. Und ich lege mich fest, wäre dieses Problem beim Start nicht gewesen, hätte er das Rennen auch ziemlich locker, würde ich sogar sagen, gewonnen. Ein Fehler, der ärgerlich war, der ihn vielleicht den Rennsieg gekostet hat. Mit Platz 2, sage ich mal, noch das Beste draus gemacht. Wie lief es denn Samstag, Luca?
Im Vergleich zu dem Freitag hat er am Samstag im Rennen zunächst andere die Führungsarbeit machen lassen, war dabei, um das mal im Vergleich zu setzen, nicht so effizient wie Antonio Felix da Costa und Sebastian Buemi. Aber auch an Oliver Rowland führte kein Weg mehr daran vorbei, sodass er das Podium knapp verpasste, nämlich zusammengerechnet um 0,416 Sekunden am Ende. Nun aber WM Platz 2, nur 6 Punkte hinter Pascal Wehrlein, obwohl er noch ohne Saisonsieg ist, würde ich mal sagen, Tobi, um das zu mal bilanzieren, ist ja mal kein schlechter Saisonstart für Edo Mortara, vor allen Dingen, weil ja immer noch Spielraum nach oben ist. Du hast es angesprochen, der Fehler dann am Freitag beim Start.
Das auf jeden Fall. Wir haben es ja in der Vergangenheit immer wieder gesagt, Konstanz ist wichtig, konstant sorgt dafür, dass die Fahrer in der Meisterschaft gute Chancen haben. Und auch wenn bei Mortara das Top-Ergebnis, der Rennsieg noch fehlt, ich glaube, die Konstanz kann man ihm nicht absprechen. Natürlich der Crash mit Lucas Di Grassi in Sao Paulo ärgerlich, das hat ihn Punkte gekostet. Aber seitdem regelmäßig in den vorderen Plätzen zu finden und WM Platz 2, glaube ich, spricht an dieser Stelle Bände. Und wenn das so weitergeht, glaube ich, ist Mortara definitiv ein Kandidat für einen der vorderen Plätze, wenn nicht sogar für den Titel.
Die beiden vielleicht auch mögliche Titelkandidaten. Antonio Felix da Costa feiert mit Jaguar seinen ersten Sieg und dabei auch noch einen Rekordsieg. Und auch Mitch Evans steht auf dem Podium. Da Costa, Samstag mit seinem ersten Sieg für seinen neuen Arbeitgeber, für Jaguar, der Portugiese. Ein extrem effizientes Rennen hat er abgeliefert und baute sich einen Energievorteil auf und aktivierte seinen Attack-Mode etwas früher als die meisten Konkurrenten an der Spitze. Er griff dabei im entscheidenden Moment an und als nicht mehr so viel Energie gespart werden musste, fuhr er einen Vorsprung heraus, den er anschließend dann verwalten konnte. Damit gewann er am Ende mit mehr als 2,5 Sekunden Vorsprung. Jetzt habe ich es schon angesprochen, ein Rekordsieg für Antonio Felix da Costa. Welchen Rekord hat er denn gebrochen? Vor allen Dingen hat es ja in gewisser Weise was mit seinen alten Stationen zu tun, Tobi.
Ja, es sind quasi zwei Rekordsiege in einem. Zum einen ist er jetzt der Rekordsieger, der mit mehr Teams gewonnen hat als jeder andere Fahrer, nämlich Aguri, Andretti mit BMW damals, Techita, Porsche und jetzt Jaguar ist sein fünftes Team, mit dem er Rennen gewonnen hat. Das hat in der Formel E sonst noch niemand geschafft. Auf der anderen Seite war es natürlich auch der 24. Jaguar-Sieg. So viele hat kein anderes Team in der Formel E erzielt. Also bei Jaguar hatte man schon ordentlich was zu feiern in der Formel E. Ich denke mal, immer noch ein bisschen überraschend, dass es ihnen noch nicht gelungen ist, den Fahrerweltmeister zu stellen. Aber vielleicht kann das ja in dieser Saison kommen. Antonio Felix da Costa, da fehlt aber noch ein bisschen was. Nur auf Platz 7 liegt er in der Gesamtwertung. Aber es ist noch alles extrem dicht beisammen. Auf den dritten Platz fehlen ihm zum aktuellen Zeitpunkt nur 10 Punkte. Und wir wissen ja, das ist gar nichts. Luca, bist du überrascht, dass er schon in seinem fünften Rennen mit dem neuen Team gewinnen konnte?
Überrascht nicht, denn du hast es angesprochen, er war ja schon bei vielen Teams, also er ist zumindest sehr homogen, was Teamwechsel angeht. Also da war jetzt offensichtlich keine große Umstellung nötig. Ich habe aber eher dann mit dem Jaguar-Paket etwas gezweifelt, was aber jetzt zumindest an dem Wochenende, gerade dann am Samstag, wohl ziemlich gut funktioniert hat und natürlich Felix da Costa ja dann doch ein sehr schlauer Fahrer ist, hat er das ja auch gut genutzt. Und im fünften Rennen für seinen neuen Arbeitgeber Jaguar seinen ersten Sieg einzufahren, ich sag mal so, das ist auch schon nicht schlecht, also kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Ein bisschen Licht und ganz viel Schatten gab es hingegen für DS Penske. Mit guter Pace konnten sie zwar auftrumpfen, aber am Ende kam wenig Ertrag heraus. Nur 2 Punkte. So war das Wochenende bei DS Penske. Im Qualifying konnte besonders Maximilian Günther mit guter Pace überzeugen. Startplatz 2 und 6 kamen am Ende für den Deutschen raus, aber auch Taylor Barnard war am Freitag mit Platz 5 vorne mit dabei. Hingegen im Rennen war man nur Mittelmaß. Zweimal Platz 10 für Taylor Barnard und Platz 11 für Maximilian Günther bedeutenden am Ende 2 mickrige Punkte für die WM. Was ist genau passiert bei DS Penske? Vor allen Dingen, weil man ja so krasse Unterschiede zwischen einer Runde und einem Rennen hatte im Vergleich Qualifying und Rennen.
Das ist sehr schwer zu sagen. Freitag gab es bei Maximilian Günther, der in sehr aussichtsreicher Position war, definitiv einen Strategiefehler. Der hat nämlich als einziger Fahrer vor seinem Pit-Boost-Boxen-Stop den Attack-Mode aktiviert. Es gab ja im Rennen am Freitag nur einen Attack-Mode über 6 Minuten. Und nach dem Boxenstopp war Maximilian Günther dann wehrlos und wurde von einem Fahrer nach dem anderen aufgeschnupft, die sich ihren Attack-Mode natürlich noch übrig gelassen hatten. Und am Ende wurde es dann Platz 11. Und der Tim aus unserer Redaktion ist in Jeddah gewesen und hat nach dem Rennen mit Maximilian Günther gesprochen. Und das hat er zu seinem Rennen gesagt.
Das ist falsch gelaufen.
Ja, Strategie leider. Heute einiges nicht richtig. Müssen wir aufarbeiten natürlich. Kein schönes Gefühl im Auto. Im Endeffekt ersten Attack-Mode oder den Attack-Mode zu dem Zeitpunkt genommen, wo es nicht gut war. Viel zu früh. Und dann im Endeffekt sehr exponiert. Anschließend einige Dinge, die hier schiefgelaufen sind von Strategieseite. Aber wir gewinnen zusammen, wir verlieren zusammen. Also ich glaube, heute ist einer dieser Tage. Die positive Dinge natürlich über das Rennen oder über den Tag. Ich meine, wir haben fast auf Full Position. Haben das Rennen angeführt und eigentlich bis zu dem Zeitpunkt, als wir den Attack-Mode genommen haben, waren wir in einer sehr guten Position und war eine falsche Entscheidung, aber ist wie es ist. Gut, morgen natürlich ein anderer Tag, ein Rennen mit mehr Energie sparen, mit 2 Attack-Modes, sehen die Dinge ein bisschen anders aus. Aber ja, wir werden es intern aufarbeiten, also sicherlich die richtigen Rückschlüsse ziehen und daraus so schlagen.
Am Samstag dann von Startplatz 6 sah es am Ende nicht viel besser aus. Nein, es sah genauso aus, erneut Platz 11. Das Problem war allerdings schon in Runde 1, da hat er sehr viel an Boden verloren und klagte nach dem Rennen über eine schlechte Balance mit viel Untersteuern. Anschließend ging er auf eine Energiespartaktik und wollte am Ende nochmal angreifen. Das zahlte sich aber tatsächlich nicht aus, denn das Feld war am Rennende schon zu sehr auseinandergezogen, um dann noch viele Plätze gut zu machen. Und jetzt, wenn wir mal auf die Teamwertung gucken, Luca, DS Penske, die Pace hatten sie definitiv, aber jetzt stehen sie nach 5 Saisonrennen nur auf Platz 9 der Teamwertung. Einzig und allein Lola Yamaha ab, liegt noch hinter denen. Bislang ist DS Penske doch so etwas wie die Enttäuschung der Saison, oder?
Auf jeden Fall. Also man hat zwar in gewisser Weise natürlich mit Taylor Barnard ja auch, ich sag's mal, die Unbekannte ins Team gebracht. Man hat einen sehr talentierten Fahrer mit dabei. Da kann man jetzt vielleicht sagen, okay, das war möglicherweise weniger Punkte rausspringen, wäre jetzt nichts Ungewöhnliches, obwohl wir das ja sagen müssen, Taylor Barnard ja ein sehr, sehr talentierter Fahrer ist. Also wenn ich mir auch mal die Überblicke anschaue, in den USA gar nicht gepunktet, jetzt in Saudi-Arabien nur 2 Punkte und das beste Punkteabschneiden kommt dann aus Mexiko mit 12. Es ist generell halt ziemlich dürftig und deshalb glaube ich, bei DS Penske hofft man auf positiven Trend. Kleine Rückfrage dazu, siehst du den denn irgendwo kommen, möglicherweise in Europa?
Das ist so pauschal schwer zu sagen. Also ich war positiv überrascht von der Pace im Qualifying. Da war Günther ja diese Saison ja auch noch nicht so der Schnellste, aber er war beide Mal in den Duellen. Hat sich am Freitag sogar bis ins Finale gekämpft, da dann gegen Mortara verloren. Am Samstag war die Pace im Qualifying auch nicht schlecht. Daher ist das schon echt eine Enttäuschung, wie man denn da im Rennen abgeschnitten hat. Insbesondere, da ich ja vorher auf Stellantis-Antriebe gesetzt hatte, muss ich ja auch mal zugeben. Die hatte ich durchaus stärker im Rennen erwartet. Ich glaube, was wir jetzt allgemein sagen können, bis darauf, dass Lola das langsamste Auto ist, ist, dass es absolut streckenabhängig ist. Wir haben über die ersten 5 Rennen auf 4 verschiedenen Strecken haben wir jetzt nicht erkennen können, dass es ein Team ist, das überall dominiert. Wir haben aber auch kein Team, das überall langsam ist, sondern Pace haben alle zumindest teilweise in den ersten 5 Rennen gezeigt, wenn es auch überwiegend im Qualifying war bei dem einen oder anderen Team. Aber da jetzt eine Voraussage für Madrid zu treffen, ist extrem schwierig. Madrid ist ja auch wieder eine komplett andere Strecke als beispielsweise jetzt in Jeddah der Fall. Madrid ist ja auch eine klassische Rennstrecke. Eine permanente Rennstrecke, aber natürlich auch eine Rennstrecke, die schon einige Jahre alt ist, deshalb da auch noch einen ganz, ganz anderen Charakter hat als dieser moderne Kurs, den wir jetzt in Jeddah hatten. Daher, ich tue mir da schwer, eine Voraussage zu treffen, aber ich gehe davon aus, dass bei Penske definitiv viel Luft nach oben ist und dass die auch nicht auf Platz 9 in der Teamwertung bleiben werden.
Sie machten hingegen doppelte Punkte, aber es gab dabei auch viel Stunk, nämlich viel Stress bei Cupra Kiro. Die hatten Grund zur Freude. Eigentlich lief es am Freitag noch relativ schlecht, sammelte das Team am Samstag viele wichtige Punkte für unter anderem die Teamwertung. Platz 5 für Dan Ticktum und Platz 6 für den Spanier Pepe Martin. Nach einem taktisch klugen Rennen bedeuten es 19 WM-Zähler, dass das Team jetzt nun einheimste und damit auf Platz 8 nach vorne springt. Aber warum war denn die Stimmung so schlecht? Ich meine, es gab ja Quälereien auf der Strecke. Man hat es ja gehört, aber ich sage jetzt mal, für alle, die es vielleicht nicht direkt gesehen haben und auch den Aufschrei danach nicht unbedingt sehen haben. Tobi, du klärst uns mal auf über das Team-Radio-Desaster bei Cupra Kiro.
Erstmal zum Hintergrund. Ticktum fuhr auf Platz 5, Marti auf Platz 6. Und Marti hatte etwas mehr Energie als Ticktum. Der holte auf und wollte dann noch an seinem Teamkollegen vorbei. Der hat sich aber ziemlich hart verteidigt, dabei seinen Teamkollegen fast sogar ein bisschen in die Mauer gedrängt. Und anschließend hat Pepe Marti am Teamfunk ziemlich einen abgelassen. Wörtlich übersetzt sagte er, das war ein geistig behindertes Manöver seines Teamkollegen. Jetzt kann man das aus dem Englischen nicht hundertprozentig aufs Deutsch übersetzen, aber das trifft's am ehesten. Und das ist natürlich was, was selbst für den Teamfunk von Cupra Kiro, wo sich Ticktum in der Vergangenheit doch schon ziemlich ausgelassen hat, eine äußerst derbe Wortwahl. Marti hat sich anschließend auch öffentlich dafür entschuldigt, was er da im Teamfunk gesagt hat, dass das absolut nicht geht. Ich persönlich finde es allerdings schade, dass die Diskussion über die öffentlich hörbaren Funksprüche so ein bisschen das gute Ergebnis in den Hintergrund drängen. Denn Platz 5 und Platz 6 Das sind 19 WM-Zähler, das so viele Punkte hat Cupra Kiro schon lange nicht mehr geholt. Genauer gesagt, seit dem Sieg von Dan Ticktum in Jakarta letzte Saison. Und nach einem schwachen Saisonstart sind sie dann jetzt zumindest wieder hinten dran an den anderen Teams. Luca, denkst du, dass sie jetzt mit diesem Ergebnis wieder da sind, wo sie Ende der letzten Saison schon gewesen sind?
Also ich kann mir das gut vorstellen, dass man vielleicht diese schwache Phase so ein wenig überwunden hat. Klar, es kann jetzt vielleicht auch eine Eintagsfliege sein. Wir haben ja über DS Penske gesprochen, die möglicherweise oder erwartbarer sich nach vorne setzen können, noch vor Cupra Kiro. Aber ich würde mal sagen, wenn man eine ähnliche Performance wie jetzt beim zweiten Rennen in Saudi-Arabien hinlegen kann, ist es zumindest nicht unwahrscheinlich, dass man konstanter in die Punkte fahren kann. Und das sollte ja kurz- und auch langfristig das Ziel sein von Cupra Kiro, sich in den Punkten etablieren zu können. Und die rote Laterne, die man jetzt über die letzten Jahre lange gehalten hat, auch mal final abgeben zu können. Deswegen ist das, gepaart auch mit einer vielleicht besseren Teamchemie, die wir aber nur deuten können anhand der Teamradio-Diskussion, es würde zumindest gut dabei tragen, wenn es im Team natürlich auch auf der Strecke deutlich besser läuft. Aber ich sehe das durchaus positiv. Wie siehst du das?
Die Diskussion allgemein finde ich ein bisschen über. Natürlich, jetzt kann ich als Nicht-Muttersprachler natürlich nicht wirklich einschätzen, ob das, was Martin da jetzt gesagt hat, so viel extremer war als die verbalen Entgleisungen von Ticktum, von denen es ja auch schon in den letzten Jahren einige am Teamfunk gab. Das ist halt ein Nachteil bei der Formel E, wo der Teamfunk auch öffentlich zugänglich ist. Ja, bei der Formel 1 wird ja beispielsweise gefiltert. Da sucht quasi die Regie aus, welche Funksprüche teilweise dann auch mit Verzögerung und mit Überpiepsen freigegeben werden. Während über die Formel E-App natürlich jedes Teamradio quasi in Echtzeit mitgehört werden kann. Cupra Kiro hatte nicht den besten Saisonstart. Pepe Marti hat allerdings in den ersten Rennen, finde ich, gezeigt, dass er durchaus Potenzial hat für einen Rookie. Teilweise richtig gute Leistungen gezeigt und ist ja in der Gesamtwertung auch immer noch vor Ticktum. Von daher glaube ich aber, dass Cupra Kiro jetzt so langsam den Weg gefunden hat und wieder da ansetzen kann, wo sie letzte Saison aufgehört haben. Und das ist sicherlich nicht am Ende des Feldes.
Und im Teleskop spricht Tobi über eine historische Rennstrecke.
Tobis Teleskop. Die E-Pod-Serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E.
Mit dem Teleskop blicke ich heute nach Nürnberg. Hier soll nämlich der Norrisring nach Informationen von den KollegInnen von The Race als potenzieller Nachfolger für den Berlin-E-Prix erwogen werden. Eine Woche vor dem DTM-Rennen im Jahr 2027 soll dort zum ersten Mal die Formel E fahren. Die deutsche Gen 4-Rennpremiere soll tatsächlich in Nürnberg stattfinden. Es ist nicht das erste Mal, dass Nürnberg mit der Formel E in Verbindung gebracht wird. Bereits 2016, als der ehemalige Flughafen Tempelhof als Flüchtlingsunterkunft verwendet wurde, gab es Gespräche, eventuell in Nürnberg zu fahren. Diese Gespräche fruchteten damals jedoch nicht, sodass die Formel E in die Berliner Innenstadt auf die Karl-Marx-Allee rund um den Strausberger Platz auswich. Aber für nächstes Jahr könnte es tatsächlich was sein. Luca, als Ersatz für Berlin einen Nürnberg-E-Prix auf dem Norrisring. Wie klingt das für dich?
Warum nicht? Also ich würde sagen, Nürnberg ist ja dann doch eigentlich mal nicht schlecht. Also kann man ja, wenn das sich so ausgehen würde, mal tauschen, also was man eine Rotation reinbringen könnte, weil auf Dauer finde ich immer, wenn man etablierte Streckenrennen hat, vielleicht langweilig. Ich meine, in der Formel E ist Berlin, wenn man es ja so sehen möchte, ja schon sehr, sehr traditionell oder die Streckenvarianten, die man dort gesehen haben, ja auch als Berlin mit die meisten, die wir im Formel E-Kalender gesehen haben. Aber Nürnberg kann ich mir zumindest vorstellen, aber man müsste auf definitiv was in der Streckenkonfiguration ändern, weil ich kann mir vorstellen, gerade wenn man sagt, dass man ein klassisches Rennen haben möchte mit der Energieeffizienz, dass das dann so ein bisschen Portland-mäßig wird mit sehr viel langer Geraden und sehr viel Vollstromanteil. Deswegen, ob man da nochmal irgendwie eine Schikane oder so einbaut, wäre ich mal zumindest gespannt. Aber 2027 dann die Premiere oder die deutsche Rennpremiere des Gen 4 Fahrzeugs wäre mal nicht schlecht. Vor allen Dingen wäre mal interessant dann zu den, ich sage es mal, herkömmlichen Fahrzeugen, die mal da gefahren sind, die Class 1 DTM oder auch die aktuelle DTM unter GT3-Reglement mal Zeiten zu vergleichen. Oder wäre das nicht zumindest allein deshalb mal interessant, in Nürnberg zu stationieren?
Ja, das auf jeden Fall. Du hast aber schon gesagt, Gen 4. Ich glaube, Gen 4 ist das entscheidende Thema, wenn ich der Meinung bin, dass es nicht dazu kommen wird, dass eine zusätzliche Schikane kommen wird. Denn wir wissen ja, die Gen 4 Boliden sind viel mehr auf Performance getrimmt als die aktuellen Gen 3 oder Gen 3 Evos. Von daher ist das Thema Energiesparen da noch gar nicht mehr so wichtig. Also Thema Rekuperation ist vermutlich dann auch bei der Auswahl der Strecken nicht mehr so ein Kernthema wie zum Beispiel jetzt in Jeddah, wo ja 4 zusätzliche Schikanen eingebaut wurden, damit es genügend Möglichkeit zur Energierückgewinnung gibt. Das wird sich mit dem Gen 4 Auto definitiv ändern. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es ein interessantes Rennen in Nürnberg geben könnte. Aber das ist natürlich noch ganz viel Kaffeesatzleserei. Wir alle wissen nicht, wie das sportliche Reglement in der Gen 4-Ära aussehen wird, wie dann die Rennen aussehen werden. Daher mal abwarten. Grundsätzlich muss ich sagen, kann ich den Move nur teilweise nachvollziehen. Weil Berlin hat als Metropole natürlich schon eine ganz, ganz andere Strahlkraft als Nürnberg. Das muss man ja ganz klar sagen. Und ist in meinen Augen auch der Grund, warum die Formel E bislang jedes Jahr in Berlin gefahren ist. Sie haben auf dem Flughafen Tempelhof eine Fläche, wo sie im Endeffekt alles machen können, was sie wollen, zumindest theoretisch, was Streckenführung und so weiter angeht. Das ist natürlich auf der anderen Seite Fluch und Segen. Man hat natürlich den Streckenuntergrund, der extrem rau ist. Da gibt's quasi keine Alternative. Man hat eine Topfebene-Strecke. Es gibt's auch keine andere Möglichkeit. Von daher ist man komplett frei bei der Streckenwahl, aber natürlich bei den Möglichkeiten der Streckengestaltung schon in gewisser Weise beschränkt. Ob es jetzt die richtige Lösung ist, stattdessen nach Nürnberg auszuweichen, wo das Rennen dann eine Woche vor dem DTM-Lauf stattfinden soll. Ja, das verstehe ich, dass man da nur einmal eine Strecke aufbauen will, aber ich weiß, um ehrlich zu sein, nicht, ob das beim Thema Zuschauerinteresse die beste Wahl ist, zwei relativ große Veranstaltungen unmittelbar nacheinander auf dem Norrisring stattfinden zu lassen. Aber ich glaube, da gibt's andere Leute, die sich über dieses Thema den Kopf zerbrechen müssen. Von daher, ich bin auf jeden Fall mal gespannt und würde sagen, lass uns einfach mal abwarten, in welche Richtung sich das noch entwickeln wird.
Das haben wir euch ja in der letzten Folge versprochen, nämlich das Grid Dummies Formel E Quiz. Das holen wir nach. Das haben wir in der Vorschau-Episode nicht gemacht. Wir machen es jetzt mal ausnahmsweise in einer Analysefolge. Aber ich denke mal, das sollte kein Problem sein. 3 Fragen, 3 Antworten. Wenn die 3 Antworten richtig sind, gibt es maximale Punkte. Heißt 3 an der Zahl. Und die erste Frage stellt wie immer Tobi.
Okay, Luca, meine erste Frage. Seit dem Jahr 2018 fährt die Formel E in Saudi-Arabien. Kannst du mir denn sagen, welche 3 Fahrer beim Debütrennen in diesem Land auf dem Podium gestanden haben?
Meine ich war sogar ein Sieg von Antonio Felix da Costa, BMW Aya Andretti.
Ist richtig.
Jean-Éric Vergne wurde 3. Üblicher Kandidat Mitch Evans.
Ich gebe dir einen halben Punkt. Antonio Felix da Costa als Sieger ist richtig. Jean-Éric Vergne wurde 2. und 3. wurde Mahindra mit Jérôme D'Ambrosio.
Wieder knapp vorbei geschraubt, aber ich bin glücklich, dass du mir den halben Punkt zumindest gibst. Damit steht es 0,5:0, aber du kannst ja den ersten Punkt ja dir schon einheimsen. Meine erste Frage, Lola Yamaha Abt holte auch an diesem Wochenende keine Punkte. Wie lange hat es in der letzten Saison gedauert, bis alle Teams ihre ersten Punkte eingesammelt haben?
Das müsste Miami gewesen sein.
Ja, und das war das wievielte Rennen?
Wir hatten den Saisonauftakt in Sao Paulo, dann hatten wir Mexiko. Dann hatten wir den Doubleheader in Jeddah. Das war Rennen Nummer 4. Ich glaube, danach hatten wir die lange Pause mit den Evo-Sessions in Miami Anfang März. Und dann tatsächlich das echte Miami-Rennen. Das müsste dann Rennen Nummer 5 gewesen sein.
Absolut korrekt. Dabei der 2. Platz von Lucas Di Grassi sicherte für Lola Yamaha Abt 18 Punkte und das war dann wichtig eben für die Teamwertung. Damit haben dann auch alle Teams ihre Punkte eingesammelt und das ist jetzt im Vergleich zu diesem Jahr nämlich anders. nämlich sie bleiben auch nach dem fünften Rennen ohne Punkte. Damit steht es jetzt 1 zu 0,5 für dich.
Kommen wir zu meiner zweiten Frage. Eduardo Mortara hat beide Poles in Jeddah geholt und damit sind es nun insgesamt 3 Fahrer, die in Saudi-Arabien mehr als einmal den besten Startplatz erzielt haben. Kannst du mir denn sagen, welche beiden Fahrer neben Edo Mortara das sind?
Ich sag Joe-Erik Vern. Also das ist die große Joe-Erik Vern-Folge, weil er jetzt schon zweimal bei mir als Antwort kam, aber das sage ich jetzt nochmal.
Und wer war der Zweite?
Der Zweite war dann, standen beide auf der Pole. Im letzten Jahr, meine ich zumindest, war Oliver Rohde.
Im letzten Jahr in Jeddah auf der Pole standen Max Günther und Taylor Barnard. Keiner von beiden hat eine zweite Pole in Saudi-Arabien erzielt, sondern da müssen wir leider schon ein bisschen weiter zurückgucken nach Diriyah. Und da sind es 2 Fahrer gewesen. Das eine ist Nick de Vries und der andere Fahrer Alexander Sims. Also leider, Luca, nicht die richtige Antwort gewesen. Keiner der beiden von dir genannten Fahrer dabei. Tut mir leid, kann ich dir leider keinen Punkt geben.
Gut, dann bleibt es bei 1 zu 0,5. Du kannst damit dann wieder erhöhen, nämlich mit der nächsten Frage. Insgesamt konnten schon 15 Fahrer mindestens eine Führungsrunde im Rennen der Saison zurücklegen. Wer hat denn die wenigsten und wie viele waren es dabei?
Die wenigsten sind genau eine Runde.
Ja.
Mist. Das ist aus meinem Statistikartikel. Ich weiß es gerade nicht. Also es ist definitiv eine Runde, weil sehr viele Fahrer Führungsrunden haben, aber auch sehr wenige Runden. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich glaube, es ist Nick de Vries.
Du sagst Nick de Vries als Antwort. Die ist nicht schlecht. Um das nochmal kurz zusammenzufassen, genau, es steht im Statistikartikel, nachzulesen natürlich wie immer auf eformel.de, Taylor Barnard, Sebastian Buemi dabei 4. Dann kommt aber leider schon Nick de Vries, der hat 2. Und am Ende mit einer mickrigen Runde ist dann Joe-Erik Vern.
So oft wie du Joe-Erik Vern sagst, hätte ich es eigentlich wissen müssen.
Ja, das wäre vielleicht ein Hinweis dafür gewesen. Es bleibt bei 1 zu 0,5 Punkten. Und wir gehen schon zur letzten Frage.
Gut, meine letzte Frage, Luca. Ich kann dir verraten, es geht nicht um Joe-Erik Vern, sondern es geht um Cupra Kiro. Die haben am Samstag ja ordentlich gepunktet mit Platz 5 für Denk Tiptum und Platz 6 für Pepe Martin. Wir hatten es ja auch eben schon. Kannst du mir denn sagen, wann das Team inklusive aller Vorgängerteams, ERT, NIO, NIO 333, Next EV, Team China Racing, wie es auch immer geheißen hat über die ganzen Jahre, wann zuletzt beide Fahrer des Teams in Rennen unter den Top 6 gewesen sind?
Der kann ja wirklich nur raten. Wann und vor allen Dingen auch welches Rennen?
Welche Saison reicht mir?
Einfach nur welche Saison.
Korrekt.
Oh, da sage ich jetzt mal, da waren sie zumindest noch konkurrenzfähig. Wenn ich jetzt das schon sage, ist schon traurig. Sag jetzt mal Saison 4.
Saison 4, damals mit Oliver Turvey und Luca Filippi als Fahrer.
Das kann ich ja schon selber beantworten, dass das falsch ist.
Tatsächlich, Luca Filippi nur einmal in den Punkten gewesen beim Saisonauftakt in Hongkong als 10. Aber, bisschen fies die Frage von mir, denn tatsächlich hatten wir das noch nie in 12 Jahren Formel E, dass beide Fahrer des Teams unter die Top 6 gekommen sind.
Wahnsinn.
Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Natürlich sind die in Saison 1 Vierter in der Teamwertung gewesen, haben mit Nelson Piquet Jr. den Fahrer-Champion gestellt, aber tatsächlich nie beide Fahrer im Rennen mal so gut unterwegs gewesen. Auch in der letzten Saison, David Beckmann hat ja nur den einen einzigen Punkt in London geholt. Auch da weit davon entfernt, mit beiden Fahrern unter die Top 6 zu kommen. Das haben wir tatsächlich zum allerersten Mal im letzten Rennen in Jeddah gesehen. Luca, es scheint heute nicht so dein Tag zu sein. Es tut mir leid.
Nee, aber mein Gott, man hat auch mal schlechte Tage. Dabei bleibt es bei 1 zu 0,5. Du kannst aber weiterhin noch erhöhen, weil wir haben noch die letzte Frage. Dabei verlasse ich so ein bisschen die Formel E und blicke tatsächlich auf die aktuell stattfindenden Olympischen Spiele in Mailand und Cortina. Dort dabei ist auch Ex-Formel E-Fahrerin Simona De Silvestro unter anderem mit dabei gewesen. In Saison 2 hat sie eine komplette Saison absolviert. Jetzt meine Frage, in welcher Sportart tritt sie an und für welches Land?
Für welches Land ist gut. Ich hätte jetzt tatsächlich vermutet, dass es die Schweiz ist, weil sie ja Schweizerin ist. Aber ich glaube, sie ist nicht nur Schweizerin, sondern sie ist auch Italienerin. Der Sport ist auf jeden Fall Bob. Das weiß ich, dass sie seit einigen Jahren Bob fährt. Aber jetzt für die Schweiz oder für Italien? Ich kann doch jetzt nicht mit nur einem einzigen Punkt hier rausgehen. Du fragst explizit nach der Nationalität. Dann liegt es eigentlich auf der Hand, dass es nicht die Schweiz ist, weil sie mit einer Schweizer Rennlizenz gefahren ist. Also in Saison 2, als sie Stammfahrerin war, war sie definitiv als Schweizerin am Start. Daher sage ich einfach, dass sie jetzt bei den Olympischen Spielen als Bobfahrerin für die italienische Mannschaft teilgenommen hat.
Das ist absolut korrekt. Um es detaillierter zu sagen, sie ist beim Monobob und beim Zweierbob unterwegs, aber das ist ja Bobfahren als olympische Sportart, deswegen alles gut. Und tatsächlich, sie startet für das italienische Team und damit auch mit der italienischen Flagge am Start. Am Montag ist sie im Monobob 23. geworden. Aber ich würde mal sagen, das allein den Switch zu schaffen von Rennsport auf den Eiskanal ist schon schwer genug. Und deshalb ist es dennoch stark, überhaupt bei den Olympischen Spielen dabei zu sein. Also ambitioniert ist sie auch. Und dabei gibt's ambitionierte einen Punkt für dich. Damit summiert sich das Ganze auf 2. Damit steht's 2:0,5. Und damit zumindest eine Frage nicht richtig beantwortet. Aber ich meine, es waren diesmal auch tatsächlich sehr anspruchsvolle Fragen dabei.
Definitiv. Und ich muss auch ehrlich zugeben, bei Simona de Silvestro habe ich tatsächlich zumindest die Nationalität auch raten müssen.
Kommen wir nun zum Ende dieser Folge auf unsere Sieger und Verlierer des Wochenendes, blicken dabei gleich auch natürlich auf das Kick-Tipp-Tippspiel und beginnen erstmal mit dem Sieger und Verlierer des Wochenendes von dir, Tobi.
Ja, mein Sieger des Wochenendes, der Fahrer, der am Wochenende zumindest auf eine Runde mit Abstand am dominantesten gewesen ist, Edoardo Mortara. Er hat sich jetzt, hatte ich eben auch schon gesagt, im WM-Kampf etabliert. Zweimal Pole Position am Freitag Platz 2, am Samstag Platz 4. Richtig gutes Wochenende vom Schweizer gewesen, der sich da vorne in der Fahrerbewertung auf jeden Fall festsetzt und immer noch ein Kandidat für einen Sieg ist. Kandidat für einen Sieg, das führt mich aber auch dazu zu meinem Verlierer des Wochenendes. Das muss ich leider sagen, ist nämlich auch Edo Mortara, denn wer so dominant in beiden Qualifyings ist, die beiden Pole Positions rausholt, aber dann es nicht schafft, im Rennen zu gewinnen. Ich weiß jetzt nicht, ob es am Freitag an einem persönlichen Fehler von ihm lag oder möglicherweise da die Technik mit reingespielt hat, ändert aber nichts daran. So dominant, wie er in den Qualifyings gewesen ist, ist er ein ganz klarer Siegkandidat gewesen. Ist ihm nicht gelungen. Ich weiß, das ist jetzt sehr hart von mir, aber in gewisser Weise auch schon ein Verlierer des Wochenendes, denn er wartet schon so lange wieder auf einen Formel-E-Sieg. Und ich glaube, das jetzt in Jeddah war die beste Möglichkeit, die er seit langer Zeit gehabt hat. Oder hat er sogar die besten beiden Möglichkeiten, die er seit langer Zeit gehabt hat. Die hat er beide nicht nutzen können. Und ich weiß nicht, ob er diese Saison nochmal in eine so gute Position kommen wird, dass er als heißer Kandidat für den Rennsieg gilt. Luca, du hast zwei andere Fahrer bei dir stehen.
Bei mir sind es auch dann zwei. Genau, es ist nicht zweimal Edu Mortara, keine Sorge. Es ist einmal der Rennsieger vom Samstag, nämlich Antonio Felix da Costa aus 2x0 von Brasilien und Mexiko sowie dann auch in den USA von Miami. Nur 4 Punkte, die er rausgeholt hat, sind es jetzt auf einen Schlag nach einem Wochenende direkt mal 35. Klar, wir hatten ein Doubleheader-Wochenende, aber er hat wieder Anschluss gefunden, zumindest an der erweiterten Spitze des Klassement in der Fahrer-WM und das muss ich sagen, blickt zumindest mal positiv vielleicht auf das, was noch kommen könnte bei Antonio Felix da Costa. Vielleicht hat man da auch bei Jaguar einen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Das kann man zumindest bei ihm ablesen. Das ist ja zumindest sehr positiv herauszunehmen bei ihm, auch mit dem Rennsieg dann am Samstag. Und dann blicke ich auf meinen Verlierer, denn er ging zweimal mit 0 raus, Joel Eriksson, der im Vergleich zu Sebastian Buemi einfach nicht gut aussah. Da hätte ich gedacht, okay, er könnte zumindest auf einem Niveau zumindest auch an diesem Wochenende agieren, aber war nicht so. In den USA sah es dann doch noch deutlich besser aus, hat er mehr Punkte rausgeholt als sein Teamkollege, aber hier 2x0, das war dann eher nichts. Verliert damit dann auch im Teamduell deutlich, auch in der Fahrerweltmeisterschaft. Deswegen mein persönlicher Verlierer des Wochenendes.
Kommen wir nun zu anderen Siegern, nämlich zu den Siegern beim Kick-Tipp-Tippspiel. Da hat am Freitag beim ersten Rennen der E-Golfinator mit 35 Punkten insgesamt aus Qualifying und Rennen gewonnen. Am Samstag hingegen hat Mannrad mit 27 Punkten aufgetrumpft. Wenn wir mal einen Blick auf die Gesamtwertung werfen, da führt weiterhin der Willi WH auf Platz 2 der E-Golfinator nach seinem Sieg am Freitag und auf Platz 3 liegt unser Tippspiel-Admin, der Ricardo. Blick auf die Redaktion. Ich habe mich tatsächlich ein bisschen verbessern können. Bin jetzt der Beste der Redaktion auf Gesamtplatz 9. Luca, du liegst auf Platz 13. Aber ganz knapp hinter dir Tim und Thomas auf dem geteilten 14. Platz. Mitmachen könnt ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, aber alle auf www.kicktipp.de/Formel E. Einfach anmelden, Tipps abgeben und Spaß haben. Und wenn ihr besonders gut seid, dann werdet ihr auch hier im E-Pod erwähnt.
Und am Ende verweisen wir natürlich auch immer auf Social Media. Das findet ihr bei eformel.de an der Seite mit dem Vermerk auf Social Media. Da gerne, wenn ihr es sowieso noch nicht gemacht habt, reinfolgen und euch die aktuellsten News auch dann auf den sozialen Kanälen holen. Genauso auch wie diesen Podcast, wenn ihr da Informationen braucht, das auch gerne auf eformel.de. Da gibt es alle Feeds und auch alle Anspielstationen auch nochmal zu sehen. Könnt ihr auch dann euch auf der Seite anhören, wenn ihr zum Beispiel über den Statistikartikel nochmal drüber lesen wollt, neben der Folge. Das gibt es auch alles auf eformel.de. Abonnieren und bewerten natürlich nicht vergessen dabei auf allen Podcast-Plattformen. Tobi, das war wieder ein sehr, sehr volles Rennwochenende. Auch mit dir diesmal auf einer anderen Position als Experte. Hat dir ja auch gefallen, das hast du ja hier auch wieder gegeben. Deswegen hat mich es auch wieder sehr gefreut, mit dir diesen Podcast wieder aufzunehmen mit der Analyse zum Jeddah-Wochenende.
Ja, danke, Luca. Das kann ich an der Stelle nur zurückgeben. Hat auch mir wieder Spaß gemacht hier und heute.
Ich hoffe, das Zuhören hat euch genauso Spaß gemacht. Wir melden uns dann beim nächsten Mal wieder mit einer News-Episode und dann geht's auch so langsam in Richtung Europa mit dem Rennen von Madrid. Bis dahin, habt eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal hier im E-Pod.
Ciao!